Willkommen zum Digitalisierungspodcast. Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.
Du hörst den zweiten Teil dieses Interviews. Solltest du den ersten Teil noch nicht gehört haben, stoppe doch jetzt und geh zurück, um auch keine Inhalte zu verpassen und besser folgen zu können. Es lohnt sich. Solltest du den Teil 1 schon gehört haben, wünsche ich dir viel Freude mit dieser Podcast-Folge.
Ja, spannend, spannend. Ich habe jetzt ganz viele Fragen. Jetzt zupfe einfach mal die naheliegendste raus, wenn du bei mir im Podcast zu Gast bist. Und zwar die alles entscheidende Frage. Was ist denn Digitalisierung für dich persönlich?
Digitalisierung, wir hatten ja schon ein Vorgespräch, ist eigentlich ja was alle Bereiche berührt in der Gesellschaft. Und Digitalisierung, die Frage ist, wie versteht man das? Also versteht man das als, wie das Wort selbst schon sagt, dass etwas halt einfach digital gemacht wird, was halt vorher nicht digital war? Ja, das wäre sozusagen die einfachste Form. Also dass einfach ein gewisser Prozess, der vorher analog war, jetzt halt digital stattfindet. Das ist eigentlich im wahrsten Sinne des Wortes Digitalisierung. Aber wahrscheinlich sollte man es nicht dabei belassen, sondern man sollte halt eher wirklich im Sinne von digitaler Transformation. Also das ist eher der Begriff, der vielleicht dann der wichtigere ist. In dem Sinne sollte man denken, weil nur weil etwas digital ist, ist es ja dann nicht irgendwie auf einmal besser. Und vor allem ist es so, es reicht halt nicht aus. Man muss halt immer wirklich das Big Picture haben. Man muss so ein bisschen strategischer denken. Und vom Geschäftsmodell her eigentlich schon denken. Ja, und digitale Transformation heißt für mich halt wirklich, dass das große Ganze, das gesamte Geschäftsmodell halt wirklich sich verändert durch die Digitalisierung, dass man sich halt anpasst an die neue Gesellschaft, an die neue Wirtschaft. Und deswegen war es für mich halt so, dass ich, als ich damals aus Japan zurückgekommen bin, hier im Bereich der Personalberatung, Executive Search, Fuß gefasst habe, dann auch einfach die richtige Entscheidung zu sagen, ich fokussiere mich auf Digitalthemen. Das ist einer der großen Megatrends. Der wird uns die Jahre in der Zukunft weiter begleiten. Ja, das war, wie gesagt, damals 2011 bin ich ja zurück aus Japan gekommen. 2014 habe ich die GmbH gegründet. Das ist heute 2022 aber natürlich immer noch genauso. Es ist teilweise schon fast erschreckend, wenn ich das mal so sagen darf, wenn ich mit manchen Firmen spreche, dass die jetzt erst anfangen, manche Sachen zu digitalisieren. Natürlich auch durch diese ganze Corona-Geschichte nochmal weiter gepusht. Ich will jetzt da niemanden vorführen, aber ich habe mit manchen Firmen gesprochen, wo ich denke, irgendwie, okay, warum macht ihr das jetzt erst? Ja, also gewisse Dinge, die naheliegend sind, auch vielleicht einfach im Marketing, im Verkaufsprozess, wo man dann teilweise noch wirklich von Tür zu Tür gegangen ist, um Dinge zu verkaufen, ja, also zum Beispiel im Energiebereich. Natürlich ist dann auch der Druck da, dass die Kundschaft sich ja auch verändert. Also die ältere Kundschaft, die vielleicht von im Tür-zu-Tür-Verkauf noch zu gewinnen ist, wenn ich das mal so böse sagen darf, die stirbt irgendwann aus. Das ist auch ein Phänomen, was man natürlich auch zum Beispiel bei den Tageszeitungen sieht. Die haben auch Riesenprobleme, weil die jungen Leute, wer hat denn noch ein Tageszeitung-Abo? Ja? Die haben halt ihre Tablets, ihr Handy vor allem natürlich und konsumieren einfach Medien digital. Und halt auch nicht unbedingt so, dass man unbedingt jetzt ein Medium hat und das halt von vorne bis unten durchblättert, sondern man pickt sich halt die verschiedensten Dinge raus aus verschiedenen Plattformen, verschiedenen Medien, möchte vielleicht auch nicht großartig dafür zahlen müssen, weil man halt schon dran gewöhnt ist, dass man vieles for free bekommt. Das ist natürlich die Frage, ne, gute Qualität hat dann schon ihren Preis. Aber die haben halt einfach das Problem und haben natürlich dann auch viel zu spät darauf reagiert. Das war gerade der Punkt, den ich machen wollte, dass viele da einfach immer noch, obwohl wir mittlerweile das Jahr 2022 haben, was schon irgendwie nach Science Fiction klingt, wenn man aus in meiner Generation ist, sage ich mal. Aber trotzdem sind da halt noch viele nicht so weit. Ne? Und deswegen wirklich größer zu denken, im Sinne von digitaler Transformation zu denken und nicht nur im Sinne von kleine Prozesse auf einmal digital zu machen. Das ist das, was ich darunter verstehe.
Cool, super. Das sehen wir ja auch bei dem Thema nicht. stetig ein bisschen besser zu werden, wie du schon gesagt hast, die Japaner ne, kopieren und dann aber besser machen. Das finde ich einen sehr, sehr löblichen Anspruch. Das gilt ja auch für die Prozesse, nicht nur einfach eins zu eins zu digitalisieren. Ja, dann haben wir halt was digital. Allerdings, also wir wollen ja einen Nutzen draus haben, einen Mehrwert schaffen. Mhm. Und mit dem Ansatz kann man das halt durchaus verbinden und gut in Einklang bringen, finde mhm. ich. Jetzt bist du als Money Master unterwegs. Jetzt natürlich interessiert mich jetzt nicht, was das da nicht so wirklich in der Welt zu Hause ist. Was kannst du zur aktuellen Situation an den Finanzmärkten sagen?
Ja, also vorweg erstmal, ich habe auch keine Glaskugel. Und ich sage gerne gleich meine Meinung, aber wie gesagt, eigentlich sage ich immer, ich versuche gar nicht so eine besonders intelligente Meinung zu haben. Das habe ich auch vorhin schon gesagt, sondern ich reagiere einfach. Ja, das heißt, also das ist halt das Gute bei Momentum-Strategien, dass man gar nicht so eine besonders intelligente Meinung haben muss, sondern dass man einfach auf das reagiert, was der Markt einem sagt, und der spricht halt mit einem durch diese Momentum-Signale. Es gibt da genug Leute da draußen, ich sag mal irgendwelche Gurus, ja, die halt immer wieder ihre Meinung rausposaunen, die auch immer vor 10 Jahren schon gesagt haben, irgendwie der Weltuntergang ist nah und der große Crash ist nah und so weiter. Und klar, irgendwann gibt es halt immer einen Crash. Aber jetzt haben wir halt, wenn man darauf gehört hätte und damals, was ich gesagt hätte, okay, bloß die Finger weg von Aktien, hätte man halt sehr, sehr viel Rendite nicht genutzt. Deswegen, also ich bin halt nicht ein Freund von Panikmache. Ich bin auch nicht ein Freund davon, zu sagen, ich hätte eine Glaskugel. Und letztendlich, was halt wichtig ist, ist, dass man ein Investmentsystem hat. Ich benutze auch ganz bewusst den Begriff System und nicht Strategie. Weil Strategie klingt für mich nach langfristiger Plan. Dass man sagt, okay, ich mache das, das, das und dann in 10 Jahren bin ich reich, so nach dem Motto. Aber wir alle kennen die Zukunft nicht. Wir haben eine Meinung, aber die Meinung muss nicht korrekt sein. Und deswegen lieber halt diesen Begriff System zu verwenden, weil System ist für mich etwas, was halt dynamisch ist, was flexibel ist, was ich anpassen kann. Und so verfahre ich halt auch beim Investieren. Das heißt also, ich habe ein System, was sich je nach Marktumfeld quasi automatisch anpasst. Und jetzt zu der aktuellen Situation. Wir haben ja, sag ich mal, bei den Aktien einfach extrem hohe Bewertung, wobei das ja immer in Relation zum Zinsniveau ist. Das Zinsniveau ist so ein bisschen wie die Erdanziehungskraft. Ja, also je höher sozusagen die Zinsen sind, je höher die Erdanziehung ist, desto stärker werden die Aktien runtergezogen in ihren Kursen und andersrum dann halt genauso. Und wir kommen einfach aus einem Niveau, wo halt die Zinsen sehr, sehr niedrig waren. Wir kommen aus einem Niveau, wo die Aktienkurse schon recht hoch gestiegen sind. Wir haben letztes Jahr extreme gute Renditen gehabt, wenn man jetzt vor allem auch auf den US-Markt schaut. Und jetzt ist natürlich das so, dass viele gewisse Sorgen haben, wie wird sich das in den nächsten Jahren weiterentwickeln. Ja? Das Zinsniveau wird angehoben, einfach um der Inflation entgegenzuwirken. Das heißt also, das ist schlecht für die Aktienrenditen, das ist aber auch schlecht für die Anleihenrenditen. So, und jetzt ist die Frage, heißt das bloß die Finger weglassen von der Börse, keine Aktien, keine Anleihen? Wenn das heißen würde, dann ist die Frage, was ist die Alternative? Und so eine richtige Alternative gibt es nicht. Jetzt könnte man sagen, okay, was ist mit Krypto? Aber ich sehe das nicht so, dass man jetzt irgendwie all in gehen sollte in Bitcoin. Das kann halt vielleicht eine Ergänzung sein, wenn man weiß, was man tut. Aber ich sehe das halt immer noch mit großen auch Risiken verbunden. Deswegen so eine richtige Alternative gibt es da nicht. Und das ist dann wieder ein Argument dann doch für Aktien. Und vor allem, wenn man jetzt einfach mal in die Vergangenheit schaut. Ja, also sagen wir mal um das Jahr 2000 herum. Da hatten wir eine ähnliche Situation. Wir werden uns erinnern, dass da halt auch die Aktien halt sehr, sehr hoch bewertet waren, irrational hoch bewertet. Das war ja diese Dotcom-Blase. Das Zinsniveau kam halt auch aus dem niedrigen, also war halt auch niedrig und wurde dann halt in den folgenden Jahren angehoben. Und trotzdem ist es so, also wenn wir jetzt zum Beispiel von dieser konservativen Basisstrategie ausgehen, die ich habe, die ja auch mit Momentum Investing zu tun hat, und die ich halt immer den Leuten empfehlen würde, als Anfangssystem zu implementieren, um dann halt on top, wenn man möchte, sich mit weiteren fortgeschrittenen Strategien zu beschäftigen. Und wenn man jetzt mal diese konservative Basisstrategie sich anschaut, dann war es halt da auch so, dass wir da halt trotzdem in den nochmal 10 Jahren danach mit diesem System halt immer noch das Fünffache, also die fünffache durchschnittliche Jahresrendite erzielt haben gegenüber dem S&P 500, also dem US-Markt. Und das liegt halt einfach daran, dass selbst wenn der Markt mal stagniert, ja, der Markt geht ja nie wie so eine horizontale Kurve seitwärts, sondern es gibt halt immer mal Trendphasen, die vielleicht mal hoch und runter gehen. Und diese Trendphasen, ja, das ist halt genau das, was man bei Momentum Investing oder Momentum Trading, mal kurz zur Erklärung, also das hat eigentlich nur was mit dem Zeithorizont zu tun. Investieren ist für mich halt was, was eher so 12 Monate plus ist und Trading halt darunter. Und das wird halt da ausgenutzt. Ja, und deswegen kann man halt trotzdem halt eine gute Rendite machen, weil einfach das Kapital rotiert. Das Kapital rotiert regional. Mal ist der US-Markt stark, mal ist Europa, Asien stark. Und das Kapital rotiert aber auch über die Sektoren. Ja, es gibt meistens spricht man von 11 Sektoren, ja, sowas wie Energie, Tech, Healthcare und so weiter. Und halt jeder Sektor hat nochmal gewisse Untergruppen. Der eine hat mehr, der andere hat weniger. Und man kann sich das halt so vorstellen, da gibt es halt auch, in den 80er Jahren gab es schon ein Buch von Stan Weinstein, der hat halt auch von der Sektorenrotation gesprochen. Das, im Grunde gibt es halt so eine gewisse Hierarchie. Oben ist der Markt. Und der Markt beeinflusst im Grunde halt am stärksten die Aktienkurse. Das heißt also, wenn der Markt insgesamt steigt, dann steigt halt vieles einfach mit automatisch und andersrum genauso. Darunter ist die Ebene der Sektoren, darunter die Ebene der Branchengruppen halt innerhalb der Sektoren und darunter die Einzelaktien. Und die Einzelaktien haben halt häufig gar nicht, also die Unternehmen hinter der Einzelaktie haben häufig gar nicht so viel Einfluss auf den Kurs, wie halt eher die Ebene darüber. So, und deswegen, was ich damit einfach nur sagen wollte, ist, das Kapital rotiert halt immer, wie gesagt, regional und über die verschiedenen Gruppen. Und irgendwo gibt es immer einen Bullenmarkt. Ja, also wir haben jetzt zum Beispiel einfach momentan ja eher so eine Marktschwächephase, wobei jetzt in letzter Woche sich das auch wieder erholt hat, diese Woche auch. Trotzdem ist es natürlich so, dass das nicht den gesamten Markt ergriffen hat, sondern besonders halt der Energiesektor ist einfach sehr, sehr stark, jetzt speziell auch seit Anfang des Jahres. Das heißt also, wenn man bereit ist zu lernen, mit dieser Kapitalrotation oder die Kapitalrotation auszunutzen zu seinem Vorteil, dann kann man halt eigentlich immer irgendwo Rendite machen. So, und na klar, also je aktiver ich trade, ja, je mehr ich jetzt wirklich in dieser Ebene runtergehe, also jetzt nicht nur irgendwie vielleicht regional, sondern wirklich auch die Sektoren und so weiter, am Ende halt die Einzelaktien anschaue, desto komplizierter, desto schwieriger wird es. Aber wie gesagt, ich bin ja dafür, dass man halt erstmal mit einer einfachen Strategie anfängt und dann kann man halt immer noch on top fortgeschrittene Strategien hinzunehmen. Aber grundsätzlich ist die Aussage, es gibt halt immer irgendwo einen Bullenmarkt und dementsprechend wird man auch, wenn jetzt vielleicht es einen Grund zur Sorge gibt, aber den gibt es im Grunde immer, wird es halt immer Möglichkeiten geben, Rendite zu machen an der Börse. Und deswegen ist auch heute ein guter Zeitpunkt, mit dem Investieren an der Börse anzufangen oder wenn man halt schon dabei ist, das weiterzumachen, wenn man weiß, was man tut. Und wenn man es nicht weiß, dann soll man meinen Podcast anhören.
Das heißt, ich sage, es gibt immer einen Grund, Angst zu haben. Im Umkehrschluss gibt es ja immer einen Grund, optimistisch zu sein.
Ganz genau.
Es gibt immer irgendwo in einer Ecke der Welt oder in einer Ecke des Lebens was Gutes. Genau. Und jetzt, ich bin ja, wie du weißt, seit vielen, vielen Jahren in der IT und habe da ja einen ganz großen Wandel in der Finanzbranche auch begleiten dürfen. Die Digitalisierung hatte schon vor vielen Jahren im Bereich der Geldanlage wirklich den Markt demokratisiert, würde man schon behaupten. Mhm. Also vorher war das ja sehr technisch aufwendig, da überhaupt an der Börse irgendwelche Papiere handeln zu können oder man ist zur Bank gegangen und Papiere unterschreiben müssen. Das war unglaublich teuer und langsam. Und jetzt kann im Prinzip jeder, der einen Internetzugang hat, sich registrieren und lostreten. Wie siehst denn du diese Entwicklung?
Also ich sehe das grundsätzlich als eine positive Entwicklung. Ja, also erstmal ist es ja sowieso so, dass im deutschsprachigen Raum die Leute eigentlich viel zu wenig auf Aktien setzen. Ja, also ist jetzt vielleicht auch teilweise wieder in Mode gekommen. Natürlich nach dem Corona-Crash haben die viele Leute einfach die Rendite gesehen und halt alle dann da auch reingegangen. Aber im Vergleich mit anderen Ländern, natürlich USA vorneweg, aber auch teilweise skandinavische Länder, sind wir da halt noch nicht so gut aufgestellt. Und dass man es den Leuten einfacher macht, aber halt auch die Kosten dadurch einfach senkt. Ja, also die Transaktionskosten etc. werden gesenkt. Da müsste eigentlich auch die Politik den Leuten das noch einfacher machen, ja, auch was Steuern und sonstige Dinge angeht, Vermögen aufzubauen mit Aktien. Das ist halt einfach das, was sozusagen die produktive Wirtschaft ausmacht. Weil wenn ich mein Geld in Gold stecke, Gold kreiert keinen Mehrwert. Ja, es gibt natürlich ein paar industrielle Zwecke von Gold, aber meistens ist Gold ja einfach dafür da, einen Wert zu speichern, aber nicht den Wert zu steigern. Und deswegen führt für mich halt auch einfach kein Weg dran vorbei, in Aktien zu gehen, da wo es halt Sinn macht. Natürlich, klar, ich habe ja schon davon gesprochen, dass man auch rotiert, wenn vielleicht die Anlageklasse Aktien mal gerade ein negatives Momentum hat, dann vielleicht woanders reinzugehen, okay. Aber langfristig ist halt Aktien einfach die beste Anlageklasse. Ich bin auch da der Meinung, dass das auch definitiv besser ist als Immobilien. Da gibt es auch Studien drüber. Wird der eine oder andere vielleicht mit mir streiten wollen, aber ich kann das auch belegen. Und deswegen da halt einfach das einfacher, praktischer zu machen mit ein paar Mausklicks, selbst wenn es dann vielleicht für die Banken, die davon gelebt haben, einfach da als Intermediär zu handeln, schlecht ist. Ja, aber für die Konsumenten ist es definitiv besser. Das ist die Perspektive des Konsumenten. Ansonsten, was halt Digitalisierung beim Wertpapierhandel angeht, finde ich halt, also auch vielleicht so aus dieser Trader-Perspektive, es gibt halt auch einfach so verschiedene Zeitebenen, ne? Also zum Beispiel die ganz niedrigste Zeitebene ist die des High-Frequency-Trading, ja, also dass man wirklich in Bruchteilen von Sekunden ineffizienten Distanzen des Marktes ausnutzt und da halt versucht, irgendwie einen Plus mit zu generieren. Dann gibt es halt die nächste Ebene des Scalping, halt auch schnell rein und raus, dann das Day-Trading, dann das Swing-Trading, Position-Trading und dann halt die des Investieren. Und da muss ich halt meiner Meinung nach sagen, dass je niedriger die Zeitebene ist, durch diese ganze Digitalisierung und die schneller werdende Technologie und der schneller werdende Handel, wird es halt da halt immer schwieriger, wirklich für einen Trader einen positiven Erwartungswert zu haben. Deswegen, also ist mein Rat an die Leute, geht auf die höheren Zeitebenen. Ja, das wird halt immer da möglich sein, damit auch eine gute Rendite zu erwirtschaften. Ja, also eher vielleicht als Position Trader, mal als Swing Trader oder halt ins Investor natürlich. Das ist halt auch nochmal was da die Digitalisierung nochmal stärker vorangetrieben hat, dass da halt die Technologie das halt sehr, sehr schwierig gemacht hat, auf den niedrigen Zeitebenen ein Plus zu machen.
Ja, im Hochfrequenzhandel handeln ja eher Algorithmen miteinander, ne? Das ist so schnell,
genau.
Kann ja kein Mensch reagieren.
Da kann gar kein Mensch, ja. Also, genau, also diese Ebene gab es vorher gar nicht. Genau, aber Scalping ist halt schon eine Ebene, die es auch vorher gab, ja.
Wenn man viel Aufregung braucht, kann man das machen.
Ja, also das ist, was diesen High-Frequency-Trade angeht, also da ist es ja auch wirklich so, dass die teilweise dann die Firmen drum kämpfen, halt möglichst nah an der Börse zu sein, weil halt alleine schon ein Bruchteil von Sekunden, ne, also das, je kürzer die Leitung ist sozusagen, je schneller man die Daten bekommt, desto mehr hat man dann halt Vorteile und also da ist es halt wirklich schon total verrückt geworden. Ich weiß gar nicht, ob man da überhaupt noch einen positiven Erwartungswert haben kann oder ob das im Grunde schon dadurch jetzt auch so effizient geworden ist, dass es da gar keine Möglichkeit mehr gibt.
Ja, okay. Jetzt hast du gesagt, du bist in einer Bandbreite so um ein Jahr herum unterwegs. Wie siehst denn du die Entwicklung in den nächsten ein, zwei Jahren?
Ja, also erstmal, ich bin auf verschiedenen Zeitebenen unterwegs, aber klar, also sagen wir mal, den Großteil sehe ich halt schon eher so aus der Investorenperspektive. Ja, und im Jahr herum ist dann schon vielleicht ganz gut. Aber ich bin auch teilweise halt auf der Position Trade und Swing Trade Ebene unterwegs. Aber vor allem halt bei dieser Investorenebene ist es halt ein rein systematisches Handeln. Das heißt also nicht, es gibt ja irgendwie, sag mal, man spricht von diskretionär und man spricht von entweder halt von Algo, wo halt wirklich das rein computergestützt ist, oder halt von systematisch einfach, dass es halt klare Regeln gibt, an die man sich dann hält. Und das hat halt den Vorteil, dass wenn man das dann einmal richtig implementiert hat, dann auch der Zeitaufwand extrem gering ist. Das heißt, man muss dann einfach sich an die Regeln halten, das befolgen und dann wird das halt quasi auf Autopilot laufen. Das nur mal ganz kurz zur Ergänzung. So, die nächsten 1 bis 2 Jahre war jetzt die Frage. Also ich habe es ja schon versucht zu sagen, dass ich keine Glaskugel habe. Und letztendlich, wie gesagt, ich glaube halt, klar, dass wir jetzt nicht die Renditen haben werden, die wir jetzt vielleicht in den letzten 1, 2 Jahren hatten. Aber ich glaube halt trotzdem, dass es durch diese Rotation des Kapitals halt immer wieder trotzdem gewisse Trends geben wird, gewisses Momentum, was halt mal da stärker ist, mal da stärker ist. Und deswegen, wenn man sich halt einfach anpasst und jetzt nicht einfach sagt, ja, also es gibt ja auch einen Großteil der Leute, die einfach sagt, passiv investieren. Ja, ich habe jetzt ein Weltportfolio, man soll auch breit diversifizieren, wird immer geraten, weil man das Risiko dadurch streut. Dann halt vielleicht noch einen permanenten Anleihenanteil, um halt das Risiko noch weiter zu reduzieren, aber das reduziert natürlich auch die Rendite. Und da muss man aber sagen, dass man, wenn man also erstmal so in die Geschichte schaut, natürlich gibt es halt auch extreme Drawdowns, also maximale Verlustrisiken, auch bei breiten Indizes. Ja, also beim S&P 500, der ist auch schon mal bis zu über 50% gefallen, MSCI World ähnlich. Das heißt also, als Passivinvestierer hat man nicht unbedingt, oder Investor hat man nicht unbedingt kein Risiko, ja, sondern das ist halt auch mit starken Risiken verbunden. Und wie gesagt, wenn man das dann versucht zu reduzieren durch einen Anleihenanteil, dann wird man halt mit der Rendite weiter runterkommen. Und das ist halt nicht notwendig, wenn man ein gutes Momentum-Portfolio hat, ja, also auch ein globales Momentum-Portfolio, was aber halt eine dynamische Allokation verwendet. Das heißt also, sich anpasst, ja, egal wie jetzt die nächsten 1 bis 2 Jahre ausfallen, ja. Wie gesagt, die werden nicht so gut aussehen wie die letzten 2 Jahre, wahrscheinlich. Ist jetzt meine Meinung. Vielleicht, ich kann mich irren. Das ist ja gerade der Punkt, den ich mache. Aber ich bin halt auch nicht so arrogant zu sagen, dass ich eine Glaskugel hätte, sondern ich sage einfach, okay, ich passe mich halt einfach an. Oder mein System passt sich quasi automatisch an, weil ich halt einfach diese Regeln habe, die sagen, okay, wenn das sich verändert, dann verändern wir halt einfach die Allokation. Wir schichten um. Ja, wir sind jetzt vielleicht komplett aus den Aktien rausgegangen. Also ich sage jetzt nicht, dass das jetzt momentan der Fall wäre, sondern einfach nur als Beispiel. Kann es sein, dass man sagt, okay, jetzt ist der Zeitpunkt gekommen, aus Aktien rauszugehen, vielleicht in Anleihen zu gehen oder wie auch immer. Oder jetzt ist der Zeitpunkt, wo man sagt, USA ist gerade schlecht, ich gehe jetzt in andere Regionen rein. Oder wie gesagt, wenn man sogar auf der Ebene der Sektoren sich bewegt, dass man halt sagt, jetzt ist gerade Energie stark. Basic Materials ist auch ein Sektor, den ich momentan als interessant empfinde, der eher stark ist. Also da gibt es, wie gesagt, Energie, Basic Materials. Es gibt immer irgendwo einen Bullmarkt und den kann man ausnutzen. Deswegen habe ich da persönlich keine Sorge vor den nächsten 1 bis 2 Jahren, wenn man weiß, was man tut.
Sehr schön. Eine optimistische Zukunftssicht, das freut mich sehr.
So viele Inhalte. Wir stoppen hier kurz und teilen dieses Interview auf mehrere Teile auf. Folge unserem Kanal, abonniere ihn, um auch den nächsten Teil nicht zu verpassen.
Abonnier doch gleich unseren Podcast und vergiss nicht, eine 5-Sterne-Bewertung zu hinterlassen. Bis dann, wenn es wieder heißt, Digitalisierung ist für dich mit Markus Reitzhammer.